ARD.
Grenze zum Gazastreifen geöffnet, was das für die Palästinenser dort bedeutet.
Razzia wegen Lieferungen aus Deutschland nach Russland. Was bringen die Sanktionen?
Und mit Präsentation zum Date, wie Freundes-Singles bei der Partnersuche helfen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Moin am Dienstag, den 3. Februar. Heute sind's nochmal wir, Sebastian Trepper und Moritz Zacho.
Guten Morgen. Und wir gucken als erstes mal nach Gaza.
Der Grenzübergang nach Rafah ist eine Rettungsleine. Wenn er öffnet, wird sich unser Leben ändern und wir können wieder reisen. Wir leiden sehr in Gaza. Ich brauche eine wichtige Operation, die hier nicht gemacht werden kann, aber im Ausland.
Das war der Palästinenser Mohammed Nasir. Diese Aufnahme von ihm ist von vorgestern und sein Wunsch hat sich gestern erfüllt. Ein extrem wichtiger Grenzübergang am Gazastreifen wird schrittweise geöffnet, der Übergang Rafah. Der ist deswegen so wichtig, weil er der einzige Übergang ist, der nicht nach Israel, sondern nach Ägypten führt. Seit knapp 2 Jahren kontrolliert Israel den und damit ist er so gut wie dicht gewesen.
Ich hoffe, dass der Grenzübergang Rafah geöffnet wird, damit ich reisen und eine Prothese bekommen kann, mein Leben zurückbekomme und meine Familie unterstützen kann.
Mohammed Nasir hat an einem Bein nämlich keinen Unterschenkel mehr. Deswegen hat er so sehnsüchtig darauf gewartet, dass er im Ausland in ein Krankenhaus gehen kann.
Und das ist kein Einzelfall. Lara Dovifat arbeitet für Ärzte ohne Grenzen in Berlin und sie sagt, wir haben ganze Listen, auf denen Menschen wie Mohammed Nasir stehen.
Wir haben über 19.000 Menschen auf diesen Listen, die eben nur im Ausland lebensnotwendige Hilfe erfahren können. Und dafür ist die Öffnung des Grenzübergangs absolut zentral.
Ganz wichtig, und das gilt für alles, worüber wir jetzt sprechen. Es gibt aktuell keinen unabhängigen Journalismus im Gazastreifen. Viele Infos kommen von Menschen vor Ort, Hilfsorganisationen oder auch der israelischen Regierung. Und wir können das eben nicht nachprüfen. Also selbst so eine Zahl von Ärzte ohne Grenzen, da wissen wir einfach nicht, wie genau die ist.
Wir packen mal zusammen, was wir im Moment über die Lage dort wissen. Seit Oktober gilt offiziell eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Das ist einer der ersten Teile des sogenannten Friedensplans von US-Präsident Trump. Die Waffenruhe wird aber nicht komplett eingehalten. Hamas-Gesundheitsbehörden in Gaza sprechen von mindestens 500 Toten, Israel von 4 getöteten Soldaten.
Aktuelles Beispiel: Am Wochenende hat Israel einen schweren Angriff auf den Gazastreifen geflogen. Dabei sind mehr als 20 Menschen getötet worden. Israel sagt, dass Militärchefs der Terrorgruppe Hamas und anderer Islamisten das Ziel waren.
Der Bevölkerung im Gazastreifen geht es nach wie vor sehr schlecht. Da hat sich eigentlich nicht viel verändert in den letzten Monaten. Die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten ist ziemlich katastrophal. Das Deutsche Rote Kreuz sagt, dass es durch den Winter jetzt noch mal schlimmer geworden ist und es quasi an allem fehlt. Es kommen immer noch kaum Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Mindestens 600 Lastwagen pro Tag wären wohl nötig, sind aber wohl viel weniger aktuell.
Von Ärzte ohne Grenzen kommt die Information, dass viele Palästinenser an eigentlich behandelbaren Krankheiten oder Verletzungen sterben, einfach weil die Versorgungslage im Gazastreifen so schlecht ist. Und das Problem von Ärzte ohne Grenzen ist, ab Ende Februar sind sie dann auch noch selbst raus aus Gaza. Israel will den Einsatz nämlich von mehreren Hilfsorganisationen ab Ende des Monats unterbinden. Sie begründen das auch. Die Hilfsorganisation will keine Listen palästinensischer Mitarbeiter vor Ort vorlegen.
Ärzte ohne Grenzen sagt, dass die Leute in Gefahr geraten würden, wenn die israelischen Behörden zu viel über sie wissen. Die Organisation sagt aber, wir überprüfen sowieso alle Mitarbeiter, ob sie der Hamas angehören.
Die Öffnung des Grenzübergangs Rafah ist zumindest eine gute Nachricht für die Menschen in Gaza. Der Übergang, der wird jetzt langsam geöffnet. Erstmal dürfen dann nur ein paar Leute durch, aber eben noch keine Hilfsgüter. Erstmal geht es eben vor allem darum, dass kranke und verletzte Palästinenser wie Mohammed Nasir, den wir vorhin gehört haben, im Ausland Hilfe bekommen. Und wie viele Menschen jetzt raus dürfen, dazu gibt es unterschiedliche Angaben. Zwischen 50 und 150 pro Tag, davon ist die Rede. Da sind dann aber auch teilweise Leute mit dabei, die einfach so zum Beispiel als Geflüchtete auch wieder zurück in den Gazastreifen wollen.
Klar ist, das Ganze kann nur ein Anfang sein. Wir haben ja gehört, Ärzte ohne Grenzen spricht von 19.000 Menschen, die Hilfe im Ausland brauchen. Die erste Phase von Donald Trumps sogenanntem Friedensplan ist mit der Öffnung von Rafah aber erstmal abgeschlossen.
Ja, das war eben die Waffenruhe, ne? Die Freilassung der Geiseln und das Übergeben der Leichen getöteter Geiseln. Das ist auch vor ein paar Tagen abgeschlossen worden. Und dazu sind ungefähr 2.000 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen im Gegenzug entlassen worden.
Wie es in Gaza jetzt weitergeht, da sind noch viele Fragezeichen dran. Aber zumindest einen kleinen Fortschritt gibt es dadurch, dass der Grenzübergang Rafah offen ist und die rund 2 Millionen Palästinenser im Gazastreifen nicht mehr komplett von der Außenwelt abgeschnitten sind.
Unsere Kurznachrichten.
Die Einwanderungsbehörde ICE aus den USA ist ja im Moment sehr oft in den Schlagzeilen. Die Einwanderungspolizei hatte ja bei Einsätzen in Minneapolis 2 Menschen erschossen. Seitdem gehen immer wieder Menschen auf die Straße, um gegen ICE zu protestieren. Jetzt gibt es auch wohl erste Konsequenzen. Sämtliche ICE-Beamte in Minneapolis sollen Bodycams tragen, die ihre Einsätze filmen. Die US-Regierung reagiert damit auf den Druck der Bevölkerung und der Demokraten in der Opposition.
Wer zum Zahnarzt geht, soll plötzlich alles selbst zahlen? Das war ein Sparvorschlag von mehreren vom CDU-Wirtschaftsrat. Die Bundesregierung hat dazu aber jetzt ganz klar Nein gesagt. Gesundheitsministerin Nina Wagen meint, das passe nicht zum Ziel, Vorsorge zu stärken. Außerdem würde es gegen den Grundgedanken unseres Solidarsystems gehen, also dass alle füreinander einstehen. Der Vorschlag hat viele Leute richtig wütend gemacht, denn ob jemand arm ist oder nicht, das soll man nicht an den Zähnen erkennen können.
Leere Haltestellen, volle Straßen. Gestern hat uns der Warnstreik bei Bussen und Bahnen ganz schön gefordert in Deutschland. Aber Stand jetzt, 5 Uhr, soll es wieder laufen im öffentlichen Nahverkehr. Ob es weitere Warnstreiks gibt, das hängt wohl vom Verlauf der Verhandlungen ab. Verdi hatte ja bundesweit zum Streik aufgerufen und fordert eine geringere Wochenarbeitszeit, kürzere Schichtzeiten und längere Ruhezeiten für die Mitarbeiter des öffentlichen Nahverkehrs. In Schleswig-Holstein gab es gestern eine Razzia bei einem Unternehmen, das Waren nach Russland geschickt haben soll, obwohl solche Lieferungen wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gerade verboten sind. Stichwort Sanktionen gegen Russland. Es geht um tausende Lieferungen im Gesamtwert von mindestens 30 Millionen Euro.
Die Firma, die da im Verdacht steht, kommt aus Lübeck. Der Eigentümer soll spätestens seit Beginn des Ukraine-Kriegs vor 4 Jahren heimlich Waren für die russische Industrie besorgt haben. Und dabei reden wir nicht über Lübecker Marzipan oder andere harmlose Dinge, sondern es geht um mechanische und technische Bauteile für die russische Rüstungsproduktion. Sowas wie Rollen- und Kugellager und elektronische Speicher.
Empfänger waren laut Bundesanwaltschaft mehr als 20 Rüstungsunternehmen in Russland und die deutschen Behörden vermuten, dass auch staatliche Stellen in Russland an diesem ganzen Handel beteiligt waren. Und neben dieser Firma in Lübeck stehen noch weitere im Verdacht, deswegen gab es auch in Hessen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern Durchsuchungen.
Wie ist das eigentlich möglich? Es gibt mittlerweile 19 Sanktionspakete der EU gegen Russland. Es dürfen viele Waren nicht dorthin exportiert werden, zum Beispiel alles, was Russland für militärische Zwecke nutzen kann.
Ja, es ist schon Wahnsinn, wie der Handel trotzdem funktioniert. Immerhin sind hunderte Einzelpersonen und ganze Organisationen ja mit diesen Sanktionen belegt. Aber es gibt sie eben, diese Schlupflöcher. Viele russische Unternehmen werben auch aktiv damit, Firmen dabei zu helfen, diese Sanktionen zu umgehen. Russische Unis bieten sogar so eine Art Studiengang an, um theoretisches Wissen und praktische Tipps in diesem Bereich zu vermitteln. Wahnsinn.
So Schlupflöcher finden sich ja meist außerhalb der EU. So soll es auch die Firma aus Lübeck gemacht haben, um die eigenen Geschäfte zu verschleiern. Einfach mehrere Scheinfirmen außerhalb der EU nutzen.
Ja, da bekommt man fast den Eindruck, dass die EU-Sanktionen gegen Russland irgendwie gar nichts bringen.
Ja, Russlands Präsident Putin prahlt auch immer wieder damit. Aber das ist wohl eher ein Trick, um die EU und die USA davon abzuhalten, weitere Sanktionen zu verhängen. Die sind schon wirkungsvoll, sagen Experten. Das Energieembargo zum Beispiel. Deutschland macht sich ja immer unabhängiger von russischen Gaslieferungen und auch viele andere EU-Staaten kaufen kein russisches Gas mehr. Putin wollte das ja immer als Druckmittel nutzen und die Länder im kalten Winter in eine Versorgungskrise stürzen. Aber mittlerweile entgehen ihm da vor allem Einnahmen in Milliardenhöhe.
Ja, da funktionieren die Sanktionen also ganz gut im Energiebereich. In anderen Dingen ist das schon schwieriger. Zum Beispiel die Kugellager, von denen wir ganz am Anfang gesprochen haben, die kann man eben zivil nutzen, also total harmlos, aber eben auch militärisch. Und da hat Russland mittlerweile eben so ein total komplexes Handelssystem aufgebaut, um die Sanktionen zu umgehen.
Ja, und dann hat Russland ja auch immer noch zuverlässige Handelspartner wie China. Das Land ist der wichtigste Lieferant im Krieg gegen die Ukraine.
Von Singles in meinem Freundeskreis habe ich zuletzt häufiger mal den Satz gehört, boah, kein Bock mehr auf diese Dating-Apps. Leute machen sich da jünger oder älter als sie sind, sie stellen komische Fotos rein, schreiben total anhänglich oder sie schreiben tagelang nicht, alles ist möglich. Online-Dating kann richtig anstrengend sein. Deswegen gibt es jetzt Neues und irgendwie auch witziges Format. In Köln, Hamburg oder Berlin gab es das schon und zuletzt auch in meiner Heimatstadt Osnabrück.
In den ganz großen Metropolen. Genau. Bei diesem neuen Format werden Singles von den Leuten vorgestellt, die sie besonders gut kennen, von ihren Freunden auf einer Bühne. So richtig mit PowerPoint-Präsentation. Freunde machen quasi Werbung für einen und zeigen, welche Hobbys, Stärken und Schwächen man hat. Und das klingt dann so.
Er ist Diplomjurist. Tomke sieht nicht nur unfassbar scharf aus, sondern sie kann auch extrem viel. Wie man auf dem Foto schon ganz gut erkennen kann, ist Moas zu 50% Nerd und zu 50% Süßmaus.
Ja, die Idee, man soll sich authentisch und auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern, hat man gerade gehört, kennenlernen.
Ja, man hat das auch schon so im Hintergrund gerade mitbekommen. Nach jeder Präsentation wird gelacht und auch applaudiert und fast schon gejubelt. Es ist also alles sehr positiv und wertschätzend.
Das wird lustig. Man muss ja offen für jeden Spaß sein. Und ich glaube, dass es heute ein sehr großer Spaß wird. Und warum denn mal nicht sich Leuten präsentieren? Wie auf dem Viehmarkt.
Wie auf dem Viehmarkt. Niklas hat das gesagt. Er ist 25 und er wurde von seinen beiden besten Freundinnen bei diesem Dating-Format in Osnabrück vorgestellt. Und die haben dann sogar ein kleines Handout für Interessierte über Niklas fertig gemacht.
Kann ich die Präsentation hinterher auch zugeschickt bekommen? Danke. Ist dann natürlich auch leichter ins Gespräch zu kommen, wenn man sieht, ach hey, die vorgestellte Person hat den gleichen Lieblingsfilm wie ich. Die Stimmung ist da locker, auch weil peinliche Fotos oder lustige Geschichten geteilt werden. Und dieser neue Dating-Trend ist schon vor 2 Jahren in Großbritannien entstanden und schwappt jetzt immer mehr zu uns rüber.
Der Veranstalter von diesem Format organisiert mittlerweile in 90 Städten weltweit solche Abende. Und die Veranstaltung, die ist wirklich richtig heiß begehrt. Also in Osnabrück waren die Tickets schon nach 2 Minuten weg.
Wir möchten wirklich einen Safe Space für alle bieten, die jemanden kennenlernen möchten. Egal welches Geschlecht, egal wen man gut findet. Das soll einfach für alle was sein.
Das sagt Pauline, die das Dating-Format in Osnabrück organisiert hat. Der Bedarf ist da, denn Singles machen einfach eine richtig große Gruppe in unserer Gesellschaft aus. Eine Studie hat ergeben, dass knapp jeder Dritte zwischen 18 und 69 Jahren Single ist. Vor allem sind junge Menschen bis 29 Jahre Single. Aber direkt dahinter kommen die 60- bis 69-Jährigen. Die Zahlen kommen vom Online-Dating-Portal Parship.
Je älter der Single oder die Single ist, desto besser scheint sie damit aber zurechtzukommen. In einer Studie der Universität Zürich steht, vor allem junge Menschen sind im Durchschnitt weniger zufrieden mit ihrem Leben, wenn sie länger Singles sind. Wer im Alter zwischen 16 und 29 Jahren dauerhaft Single bleibt, verliert zunehmend an Lebenszufriedenheit, fühlt sich einsamer und auch depressiver.
Tja, das Single-Dasein, das ist also nicht bloß ein lustiges Thema, mit dem wir uns alle irgendwann mal an einem Punkt in unserem Leben auseinandersetzen mussten, sondern es ist die Realität vieler Menschen und deswegen gibt's eben auch solche neuen Dating-Angebote. Menschen, die schon mal eine Beziehung hatten und dann Single geworden sind, die sollen laut der Studie aber immerhin nochmal zufriedener sein als die Singles, die nie einen Partner oder eine Partnerin hatten.
Es muss ja auch nicht immer jemand jemanden kennenlernen. Viele Menschen entscheiden sich bewusst fürs Single-Leben und fühlen sich auch wohl damit. Alleinstehende Frauen sind übrigens oft zufriedener als alleinstehende Männer.
Eine Sache, die vermutlich allen wichtig ist, die einen Partner oder eine Partnerin suchen: Körperpflege. Wir Männer werden da auf jeden Fall immer pflichtbewusster. Wir werden aber auch heute nochmal dran erinnert.
Heute ist Tag der männlichen Körperpflege und mit folgender Zahl könnt ihr euch gerne mal selbst oder euren Partner vergleichen. Nach einer britischen Studie brauchen Männer in Deutschland überdurchschnittlich lange im Bad, nämlich 24 Minuten. Der europäische Durchschnitt ist ganze 6 Minuten schneller.
Tja, Studie passt, würde ich sagen. Also ich lasse mir auch gerne mal Zeit im Bad. Körperpflege ist aber auch super.
Schön, dass du so viel Freude am Waschen hast. Ich finde, du könntest noch ein bisschen begeisterter sein. Dann wären wir hier.
Hallo meine Lieben, in diesem Video zeige ich euch mein Everyday Make-up Routine, also mein Alltags-Make-up. Das Make-up, was ich in praktisch all meinen YouTube-Videos trage.
Das ist eine der bekanntesten deutschen Influencerinnen. Bibi aus Bibis Beauty Palace. Kennt ihr vielleicht von früher von YouTube? Sie war eine der ersten, die vor der Kamera Produkte vorgestellt und bewertet hat.
Ja, viele ihrer Zuschauer waren ganz junge Mädchen und für die war Bibi dann nicht nur eine Beauty-Expertin, sondern sie war sowas wie eine richtig gute Freundin. Und genau darum geht's im neuen Podcast Bibis Palace – Freundschaft für Likes, um eben diese enge Verbindung zwischen den Fans und den Personen, die als Influencer Geld verdienen wollen.
Die Podcast-Host Anne nimmt euch mit zurück in die YouTube-Ära der 2010er und erzählt die Geschichte von Bianca Heinicke, also eben Bibi.
Es ist der Blick hinter die Kulissen von Likes, Geld, Algorithmen und den emotionalen Bindungen zwischen Bibi und ihren Fans. Und im Podcast tauchen persönliche Fangeschichten auf, exklusive Gespräche mit Bibi und es wird auch die Frage beantwortet, was hat Social Media eigentlich mit uns gemacht?
Bibis Palace, Freundschaft für Likes, findet ihr jetzt in der ARD Audiothek. Den Link findet ihr in unserer Folgenbeschreibung.
Tja, da weiß ich direkt, was ich heute nach dieser Folge mache, höre, wenn ich Körperpflege betreibe.
Sehr schön.
Wir hören uns am Morgen wieder. Dann wird Sebastian allerdings von Julia abgelöst.
Tschüss.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.